Moin und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Und ihr könnt's euch gar nicht vorstellen, JD und ich sind auch 2026 wieder reingefallen auf die fiesen Tricks von Fabian und Daphne, denn die beiden haben uns wieder eingeladen, mal über das aktuelle Spielejahr drüber zu gucken, und am Schluss ist wieder sowas ähnliches wie eine Top 10 rausgekommen. JD, bist du genauso empört wie ich?
Also ich bin empört über mich selber, weil ich auch auf diese Falle getappt bin. Aber ja, ich kann es nachvollziehen, wenn Fabian mit seinen rehbraunen Augen fragt, dann kann man auch nicht Nein sagen.
Ja, siehst du, und bei mir ist es Daphne. Ein Lächeln von Daphne und es passiert wirklich in mir alles und ich bin ihr erliegen. Hallo Daphne, hallo Fabian, schön, dass ihr auch noch Lust habt, über Kennerspiele zu sprechen.
Hallihallo, das ist so schön zu reden.
Also ich mache euch das ja schon so leicht wie möglich. Erstens machen wir jetzt hier bei euch nur eine Top 7, ne? Nicht die typische Top 10. Und zweitens müsst ihr ja gar nicht eure eigene Top-Liste erstellen, sondern einfach nur darüber nachdenken, was denn vielleicht nominiert werden könnte zum Kennerspiel des Jahres. Zum Spiel des Jahres haben wir übrigens ja gerade eben schon eine Folge gemacht. Wer also die Folge jetzt als erstes hört, der darf danach gerne nochmal zu uns kommen und dort die Spiel des Jahres Folge hören. Hier machen wir die Kennerspielfolge. Wichtig als Info wäre vielleicht noch, dass wir ja auch wieder ein Gewinnspiel machen. Das läuft wie jedes Jahr. Ihr schickt uns eure Listen, 10 Titel fürs Spiel des Jahres, 7 Titel fürs Kennerspiel des Jahres und bekommt dann Punkte, wenn die Spiele darauf tatsächlich nominiert werden sollten. Ein Punkt für das Niedrigste auf eurer Liste, 2 Punkte für das Zweitniedrigste und so weiter und so fort. Und falls es sogar nicht nur auf der Empfehlungsliste landet, sondern nominiert werden sollte, das Spiel, werden diese Punkte noch verdoppelt. Wer die meisten Punkte hat, bekommt von mir die Möglichkeit, sich aus einer großen Kiste an Spielen, die demnächst ausziehen dürfen, ein Spiel auszusuchen. Ein Rezensionsexemplar wird das sein, also das hat mich auch nichts gekostet, aber darf an euch weiter verschenkt werden. Und außerdem ein Spiel des Jahresklassiker, nämlich Elfenland, den ich zweimal habe. Und von alles außer Toplisten gibt's noch einen viel cooleren Preis, nämlich
ihr dürft einmal bei uns, bei Olli, mir und Annika, in einer Klassikfolge sein und euch eine gute Zeit mit uns machen.
Und dann sogar noch das Thema bestimmen. Denn dann reden wir wieder über Spiele und gucken, ob wir einen Jacques Wiesel rauskriegen und reden über Brettspielträume und außer Lameng schütteln wir jetzt noch ein paar Sachen mit euch dann aus dem Handgelenk. Ja, eure Listen könnt ihr natürlich an uns schicken. Wir geben sie dann an Fabian und an Daphne weiter. Deswegen könnt ihr sie gleich auf euren Wegen auch an Better Late Than Never schicken. Und Fabian ist ja unser Mann mit Zahlen und Statistiken und der tüftelt das dann alles für uns aus. An dieser Stelle sagen wir auch noch Danke an Johnny, der hat sich nämlich die Mühe gemacht, hat die Listen so ein bisschen abgeglichen, hat uns Red Flags angegeben für Spiele, bei denen wir vielleicht dann lieber mal die Klappe halten sollten, weil sie bei den anderen noch an einer anderen Stelle rauskommen. Und jede Person hat sich 7 Spiele rausgeguckt, mit mehr oder mit weniger taktischem Kalkül, ob die wohl dieses Jahr das Zeug haben zum Kennerspiel des Jahres. Und wir würden ganz gerne in einer Reihenfolge mit unseren Gästen anfangen. Zuerst Fabian, dann Daphne, dann JD und dann Olli. Euch jeweils unseren 7. Platz vorzustellen und arbeiten uns dann einmal nach oben auf dieser Top-Liste, auf dieser wunderbaren Achterbahn der Spielemotionen. Und deswegen gebe ich jetzt das Wort an Fabian und seinen Platz 7.
Also ich bin wirklich gespannt, weil mir ist es, ich weiß nicht, wie es euch da ging, dieses Jahr bei den Kennerspielen schwieriger gefallen. Also eigentlich ist das die letzten 2 Mal auch schon so gewesen. Die Kennerspiele sind immer ein bisschen schwieriger einzuschätzen als die Familienspiele oder die Spiel des Jahres Titel, finde ich. Aber dieses Jahr ist es mir besonders schwer gefallen. Also ich habe gar keine, bin ich mir gar nicht so sicher, auch selbst bei den Top-Titeln bin ich mir da nicht so sicher, wie ich mir das sonst schon war. Also bin ich sehr gespannt darauf, was ihr so auf euren Listen habt. Und ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. In der anderen Folge hatten wir sehr viele Überschneidungen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier vielleicht ein bisschen anders sein könnte, dass da nicht ganz so viele Überschneidungen sind. Aber mal sehen. Mein Platz 7 jedenfalls. 7 Titel haben wir uns übrigens ausgesucht, weil letztes Jahr 7 Spiele auf der Empfehlungsliste waren insgesamt. Und mein Platz 7 ist ein Spiel, dem rechne ich eigentlich gar keine so großen Chancen zu, aber ich wollte es unbedingt erwähnen, weil ich es geil fände, wenn es erwähnt werden würde. Und wer weiß, vielleicht hat es ja Chancen. Die Rede ist von Der Herr der Ringe, das Schicksal der Gemeinschaft. Das ist ein kooperatives Abenteuerspiel, bei dem wir im Prinzip die ganze Herr-der-Ringe-Geschichte nachspielen in 1-2 Stunden. Wir starten mit dem Ring im Auenland und irgendwie müssen wir das halt zum Schicksalsberg bringen, bevor sich die Truppen von Sauron zu sehr nähern oder bevor das Auge Saurons uns erblickt oder die vielen Nazgul, die durch die Gegend fliegen. Und wir haben verschiedene Charaktere, die wir über dieses, kooperativ über diesen Plan steuern können und erleben dort Ereignisse, die aus der Geschichte stammen, müssen uns gut absprechen und können aber diese Geschichte neu erleben und neu erzählen. Die kann ganz anders laufen, als es eigentlich im Roman oder in den Filmen der Fall ist. Also vielleicht läuft am Schluss gar nicht Frodo mit Sam zum Schicksalsberg, sondern wir entscheiden uns, dass Legolas und Frodo dahin laufen und der Sam macht irgendwelche anderen Sachen. Das hat so ein bisschen was wie bei, was oft bei Star Wars Rebellion so gelobt wird, ne, dass wir da auch die Story umschreiben können quasi gemeinsam. Dort in einem Duellspiel. Jetzt bei diesem Herr der Ringe-Spiel ist es halt eher, sondern es ist eine kooperative Angelegenheit. Und ich finde es sensationell, wirklich. Es sieht abartig gut aus. Es macht mega viel Spaß. Es ist was für Fans von Herr der Ringe auf jeden Fall, aber auch, glaube ich, für Nicht-Fans, weil die können halt die Geschichte dann auch zum ersten Mal erleben, weil sie ja, man muss nicht wissen, was passiert, weil es passiert hier neu. Das einzige Problem, das ich sehe, ist, dass es ja auf dem Pandemiesystem basiert. Und ich weiß nicht, ob das ein Ausschlusskriterium ist, dass es überhaupt berücksichtigt wird, ne, weil es quasi nur eine, vielleicht nur als eine Pandemie-Variante wahrgenommen wird. Das finde ich aber gar nicht so. Also ich habe mich sehr, sehr wenig an Pandemie erinnert gefühlt tatsächlich, obwohl man es natürlich erkennt, wenn man genau drauf guckt. Also so ein paar Sachen sind schon da, aber ich finde, es ist verschieden genug, um ein eigenständiges Spiel sein zu dürfen und für diesen Preis in Erwägung gezogen zu werden. Wie sieht's denn bei euch aus? Ich glaube, JD, wenn ich richtig informiert bin, hast du das doch schon gespielt mit nicht mit der Gruppe? Nee, nicht? Ich dachte, mit deiner Herr der Ringe Rollenspielgruppe wäre das vielleicht mal auf dem Tisch gewesen.
Wollten wir, aber haben wir dann Abstand von genommen, weil wir dann bei Dito und Kogo sind. Aber nee, leider nicht. Das steht mal aus und ich bin so heiß wie Frittenfett darauf, weil ich habe da richtig Bock drauf.
Fabian, ich würde dir ganz gern bei einer Sache widersprechen, und zwar habe ich das Gefühl von Pandemie auf jeden Fall beim Aufbau. Das ist durch das Vorbereiten der Kartenstapel, das Einmischen, das ist schon alles sehr pandemiemäßig, aber wenn es dann losgeht, dann ist es voll Herr der Ringe. Ich habe nur ein Problem, und das ist diese unglaublich große Map und diese unglaublich kleinen Figuren, die ich hin und her schieben muss. Das ist für mich so als grobmotorisch veranlagter Mensch tatsächlich ein Aufwand. Da muss ich mit den Fingern ein bisschen was schieben und dann fliegen die Nazgul da wieder rein und dann sehe ich das alles gar nicht. Aber insgesamt, ich hatte sowieso einen sehr schwierigen Bezug zu diesem Spiel, was allerdings nichts mit dem Spiel zu tun hat und es wäre auch unfair, das dem Spiel anzugleichen. Aber bei mir ist es bei einer sehr schnellen Partie geblieben und einer sehr schwierigen Erfahrung. Ich kann aber absolut nachvollziehen, dass du dieses Spiel vorschlägst, weil ich glaube schon, dass es also innerhalb dieses Pandemie-Universums nochmal absolut herauszuheben ist. Und dieses Fantasy-Thema, das wirkt dann halt total. Wir werden auch nachher dann noch einmal quasi über diese Mittelerde-Fantasy-Welt sprechen können. Zumindest mal möchte ich das dann mit euch tun. Und deswegen finde ich das gut, dass es genannt wurde. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es ein Titel ist, der zu sehr polarisiert und der zu sehr ein besonderes Klientel braucht, um gespielt zu werden.
Ich habe leider noch nicht das Spiel gespielt, aber ich habe schon alles von Fabi gehört und das Spiel steht schon bei uns und wir freuen uns auf unsere erste Partie zusammen.
Ja, Daphne, dann sag du doch mal, was dein Platz 7 ist.
Ja, mein Platz 7, ich denke, es werde nie ins Leben nominiert, aber ich sag's trotzdem, weil ab und zu, es kommt eine ganz große Schwerspiele zu dem List. Ne, so wie war schon damals City und dieses Jahres, ich habe mich entschieden für Galactic Cruise. Ich weiß, es ist viel zu schwer, aber es ist geil und ich wollte einfach den Namen sagen.
Ja, also City war übrigens nicht nominiert damals, glaube ich. Das hatten viele erwartet, aber sowas wie Terraform Mars war schon mal drauf und Wasserkraft und so. Deswegen könnte das schon durchaus passieren. Ich finde auch, ich habe jetzt leider erst 3 oder 4 Partien davon. Die sind ja auch ein bisschen aufwendiger. Aber ich finde es wirklich saugeil. Also das ist wirklich ein richtig geiles Spiel. Das ist so für mich das, was ich mir immer von Lacerdas erhoffe. Und dann ist mir das aber doch zu anstrengend meistens. Und hier ist es nicht so. Also da, das ist natürlich absolutes Expertenspiel, aber es fühlt sich fluffiger an, als es aussieht. So. Deswegen macht mir mega viel Spaß und ich freue mich auf viele weitere Partien Galactic Cruise. Ich habe es jetzt mir auch nämlich gekauft vom lieben Stefan. Habt ihr das auch schon gespielt? Ich glaube, du schon, Olli, auf jeden Fall.
Ja, ich habe das schon gespielt mit sehr viel Freude, mit sehr viel Begeisterung. Für mich ist es ein ganz klassisches Beispiel dafür, wo ein Kennerspiel längst aufgehört hat. Galactic Cruise ist ein ganz klares Expertenspiel. Wir haben ja in der Folge über die Familienspiele drüber gesprochen, dass manchmal diese Trendschärfe fehlt. Was ist noch Familienspiel? Was ist schon Kennerspiel? Und hin und her. Aber das hier ist natürlich total drüber. Und Daphne, also da, es wird wahrscheinlich bei diesem Wunsch bleiben, aber es ist eins der herausragenden Expertenspiele des Jahrgangs. Und ich finde ja sowieso, das ist aber nur meine isolierte Meinung, wir haben viel bessere Expertenspiele als Kennerspiele in diesem Jahr. Und mir ist es schwer gefallen, da auf meine 7 zu kommen. Und Galactic Cruise ist eins davon.
Ich habe es leider nicht gespielt, von daher bin ich da raus.
Aber sag uns doch mal, was du auf deinen 7. Platz gehoben hast.
Das darf ich nicht sagen.
Das darfst du nicht sagen?
Nein.
Pass mal auf. Ich darf es auch nicht sagen.
Oh mein
ich
Gott.
Ich frag mal, fängt dein Spiel auch, oder hat es 5 Buchstaben?
Nein, es hat
4 Buchstaben. Alles klar. Dann, wie gesagt, ich darf mein 7. Spiel auch nicht sagen. Da sind wir dann direkt schon bei Fabian und seinem Platz 6.
Genau, aber ich darf jetzt die nächsten 3 Mal nichts sagen. Das heißt, ich halte mich einfach zurück und kommentiere immer nur, was ihr sagt. Daphne.
Ach, wie schön. Bei mir, es ist auch vielleicht ein bisschen zu schwer, aber Leute, dieses Jahr war schwierig. Für mich, das ist Raising Chicago und ich weiß, dass nicht so viele Leute dieses Spiel gespielt haben, aber ich will, dass mehr Leute dieses Spiel spielen und dafür bin ich hier. Und will ich diese Spieler nominieren, wenn ich Power hätte, das zu tun. Einfach so was anderes, der Spiel für mich.
Also ich meine, das war mein Platz 1 auf der Jahresbestenliste, die wir zusammen aufgenommen haben. Dementsprechend wird mich das natürlich auch mega freuen, aber es ist natürlich auch hier ganz klares Expertenspiel und wäre höchstens einer dieser Kandidaten, die mal empfohlen werden auf der Empfehlungsliste, damit für die Leute, die dann eigentlich übers Kennerspiel auch schon hinaus sind. Aber bei Raising Chicago kann ich mir das nicht vorstellen, weil es wahrscheinlich die meisten Leute, die in der Jury sind, gar nicht erst gespielt haben. Weil es zu drüber ist oder vielleicht nur 1 oder 2 Mal und dann gemerkt haben, nee, das ist eh nichts für die Kategorie. Was sehr schade ist, weil ich finde dieses Spiel absolut außergewöhnlich, herausragend und ganz, ganz toll. Also falls ihr noch nie davon gehört habt da draußen und ihr gerne Expertenspiele spielt und ihr mögt Auktionen und ihr mögt es gemeinsam auf einem Plan in der Mitte Gebäude zu errichten an möglichst guten Stellen und ihr wollt mal das eleganteste Aktions- und Auktionsmix-Design, das ich je gesehen habe, erleben, dann ist Raising Chicago auf jeden Fall was für euch von Spielworks. Ganz tolles Ding. Aber da würde ich Geld drauf wetten, dass das auf dieser Liste nicht auftaucht.
Ich weiß, aber ich fand schwierig dieses Jahr, okay?
Fabian, du hast ja gesagt, wahrscheinlich werden es wenige Mitglieder der Jury kennen. Ich gehe sogar so weit und sage, Raising Chicago werden sowieso wahnsinnig wenige Leute kennen, denn es ist nicht eins dieser Spiele, die sich da irgendwie festgetreten haben und die weitergereicht wurden und die kommuniziert wurden als tolles Spiel. Und ich glaube, das ist tatsächlich nur ein sehr, sehr kleiner elitären Kern an Expertenspielerinnen und Spielern gibt, die Racing Chicago überhaupt gespielt haben. Ich glaube, das ist gar nicht so sehr aufgefallen in diesem Jahrgang.
Und diesem elitären Kreis entziehe ich mir auch auf mich offensichtlich, weil ich habe es nicht gespielt. Wobei, irgendjemand hat beim Podcast bei uns Olli mal darüber gesprochen. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war.
Ich war das in der Topliste.
Stimmt, du warst das, ja doch klar.
Ja. Und ich habe damals, haben wir schon gesagt, wenn du das siehst, wirst du rückwärts umfallen und sofort einschlafen.
Und genau
das allerschönste beige Harald Liesecke-Grafik ist.
Ja, ja.
Aber es lohnt sich trotzdem.
Ich habe es mir angeguckt, habe mir gedacht, okay, nee, okay. Aber ich werde mich gerne das eines Besseren belehren lassen.
Ich bringe das auch mal mit nach zum Beeple-Wochenende. Und vielleicht, ja, vielleicht ergibt sich da ja mal ein Stündchen oder 2.
Oder 2 oder 3.
JD,
dann
darfst du oder darfst du nicht?
Also ich kann es kurz machen, ich darf über meine nächsten beiden, jetzt die nächsten nicht sprechen.
Gut, dann sind wir schneller beim Thema, als ich dachte. Ich habe ja gerade eben schon angedeutet, Mittelerde wird noch einmal eine Rolle spielen und Mittelerde hat auch bereits Daphne in unserer Folge zum Familienspiel eine Rolle gespielt, denn ich behaupte, dass Der Hobbit hin und zurück ein wunderbares Kennerspiel ist, das in diesem Zusammenhang erwähnt werden sollte. Du sagtest schon, es sei ein Familienspiel. Wir hatten uns darüber ausgetauscht. Mein Punkt war, dass es so eine zunehmende Progression hat, mit jedem Abenteuer, der 8 Abenteuer ein bisschen schwerer wird. Aber egal wie es auch sei, es ist auf jeden Fall ein Spiel, das so toll ist, dass du es erwähnt hast und dass ich es erwähnt habe. Und vielleicht kannst du an dieser Stelle nochmal sagen, warum du es so toll findest.
Weil ich Sachen malen darf.
Nee. Ja, ich finde das eigentlich sehr fluffig, der Spiel. Also es ist mir lange gedauert, bis ich verstanden habe, wie man diese Linie Mühle, sagt man so. Das war schon Schreie hier zu Hause. Wie kannst du das nicht verstehen? Wie kannst du so blöd sein? Nee, sowas nicht. Aber ich hatte schon kleine Schwierigkeiten damit gehabt. Nur für das würde ich sagen, das ist ein Experte-Spiel. Nee, aber umsonst, das macht super Spaß und jede Kapitel ist was anderes. Es gibt kleine, natürliche Steigerung bei dem Spiel. Aber ich fand es für mich war genug zu sagen, das hätte Spiel des Jahres sein können oder nominiert wird.
Habt ihr denn damals das My City Roll and Ride Spiel von Knizia gespielt?
Ja.
Denn Knizia ist ja auch der Meister, sich immer wieder auf seine eigenen Spiele zurückzubesinnen. Und die Würfel und die Strecken, die eingezeichnet werden, haben mich doch sehr an My City Roll and Ride damals erinnert. Und jetzt aber allerdings dieses wunderbare Hobbit-Thema drüber und dieser unglaubliche Film, der unglaubliche Erfolg dieser Filmreihe da noch drauf gemacht, das macht es für mich wirklich rund. Und Fabian, du hast auch gerade schon Luft geholt und wolltest etwas sagen zum Hobbit.
Ja, das habe ich jetzt gerade vergessen, aber mir ist was Neues eingefallen. Und zwar, also jetzt als du das My City erwähnt hast, da war es ja schon ein bisschen anders, weil man, da fand ich den geilen Kniff, dass man diese Würfel zusammenlegen musste, um die Form zu ermitteln, die man eigentlich einzeichnet. Hier haben wir jetzt die vollständige Form immer auf dem Würfel und wie Daft schon gesagt hat, ist das tatsächlich bei einigen meiner Mitspieler und Mitspielerinnen am Anfang ein bisschen problematisch gewesen, zu verstehen, wie ich diese auf dem Würfel abgebildeten Strecken auf das Raster im Buch übertrage. Da braucht man vielleicht ein bisschen, um reinzukommen. Aber ansonsten finde ich, die meisten Level sind tatsächlich einfach zu bewältigen. Hinten raus wird es durchaus komplexer, das stimmt. Da ist es dann sicher irgendwann auf Kennerspielniveau. Aber ja, egal wo es landen würde, habe ich in der anderen Folge gerade schon gesagt, ich würde mich darüber freuen, weil das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich so ein Herr-der-Ringe-Fan bin einfach. Und das ist mit so viel Liebe zum Detail gestaltet. Es macht so viel Spaß, die kleinen Easter Eggs zu finden. Da ist dann so ein bisschen an den Rand noch eine Notiz von Bilbo gekritzelt irgendwo. Und die Rätsel in der Finsternis sind alle abgebildet, abgedruckt. Und man kann quasi einmal die Rätsel durchgehen und so. Also es macht einfach Spaß. Ich bin und sehr abwechslungsreich einfach. Man kriegt da wirklich ein tolles Gesamtprodukt. 8 Minispiele in einer Packung. Wunderschön, also einfach toll.
JD, du als ausgebildeter Mediator und Systemiker, wo würdest du Herr der Ringe der Hobbit hin und zurück einordnen?
Ich würde dir die Frage stellen, woran würde meine Frau erkennen, dass ich dieses Spiel gespielt habe? Sie würde es wahrscheinlich daran erkennen, dass ich sehr viel entspannter bin. Sie würde es wahrscheinlich daran erkennen, dass sie es mit mir so gemeinsam spielt. Und das ist eine Art Kampagnenspiel, die ich total mag, weil es sich super thematisch anfühlt, diese 8, also die verschiedenen Minispiele, die wir da spielen müssen, können und dürfen, fügen sich wunderbar in die Thematik ein. Und ja, es ist einfach so ein bisschen cozy. Und ich persönlich hätte es nicht auf Kennerniveau gehoben, wobei einige Sachen Kennerniveau sind. Da streiten sich ja die Geister. Ich nenne es mal das Sky-Team-Phänomen. Ja, dieses Sky-Team ist hier auch Familienspiel geworden.
Damit hätten wir jetzt wieder in der Rotation Fabian, aber der darf ja nichts sagen. Und deswegen frage ich Daphne, was ist denn dein 5. Platz?
Ja, also mittlerweile denke ich, ich habe die Experte-Liste gemacht. Ich weiß, ich verstehe, aber es ist mir nichts anderes aufgefallen. Mondbasis Shackleton. Ich weiß, es ist auch ein bisschen der Trube, aber ich wünsche mir, dass Nominierte auf Empfehlungsliste kommen, für die Leute zu denken, vielleicht das wäre was für mich.
Also da weiß ich zumindest, dass das mindestens mal ein Jurymitglied gespielt hat. Das hat es mir nämlich beigebracht. Auf dem letztjährigen Beeple-Wochenende kam der Nico Wagner irgendwann noch kurz vorbei und gesagt, ich habe da gerade so ein neues Spiel bekommen, das interessiert mich sehr. Und es war ein Luciani-Mangone-Spiel. Da wusste ich natürlich, ja gut, da muss ich... Nee, Quatsch, nicht Luciani, nur Mangone. Aber egal, da muss ich auf jeden Fall, musste ich das ausprobieren. Und die erste Partie war grauenhaft, weil wir das so on the go gelernt haben. Und das ist auch wieder ein astreines Expertenspiel und hat mich komplett überfordert da an der Stelle. Aber in weiteren Partien hat es mich dann auch sehr überzeugt. Sehr abwechslungsreich, wenn man diese verschiedenen Module reinpacken kann. Und ja, ich bin ein großer Fan von dem Spiel, aber auch hier bin ich mir sehr sicher, dass das auf der Liste nicht auftauchen wird, weil es zu drüber ist. Gäbe es eine Expertenspielliste, dann hätte das gute Chancen.
Aber zumindest mal ist der Mond dieses Jahr dann nochmal reichlich vertreten, sei es jetzt mit einer Mondkolonie oder sei es mit einer Mondbasis. Scheint wohl wieder so ein bisschen en vogue zu sein. Aber ich gebe euch recht, auch das ist ein Expertenspiel. Daphne, also man merkt, du hast also deine Wurzeln tatsächlich im Expertenspiel-Genre irgendwie tief verwurzelt. Aber ich glaube, das wird schwierig werden, dass diese Spiele berücksichtigt werden.
Ich weiß, ich mache keinen Punkt, aber ich bin einfach froh, die Spiele zu sagen.
Finde ich auch schön, dann kann man über die auch nochmal hier an der Stelle reden. Es redet ja sonst keiner über Spiele. Genau. Gut, dass wir das jetzt mal machen.
Ist so. Zum Beispiel auch JD mit seiner nächsten Nominierung.
Endlich sagt's mal einer. Ich darf über meine nächste Nominierung nicht sprechen. Es ist eine sehr schweigsame Runde für mich.
Was ist denn
das? Ist wie das? wenn ein hochrangiger CEO irgendwie vor so ein Gericht kommt und dann immer nur sagt, ich erinnere mich nicht.
Genau. Teile meiner Antwort könnte die Bevölkerung verunsichern. Das ist ein anderes Thema.
Ja, aber mein Platz 5, der ist freigegeben. Und mein Platz 5, Daphne und Fabian, steht momentan bei euch. Denn mein Platz 5 ist das, wie ich finde, ganz großartige Spiel Saltfjord. Ein Würfeleinsetzspiel, bei dem ich mich in einem norwegischen Fischerdorf darum kümmern muss, dass das Dorf floriert. Das bedeutet konkret, die meisten Siegpunkte habe. Und das eine Reimplementierung ist des alten Spiels Santa Maria, eines der hässlichsten Spiele, die es jemals gab. Aber sich das Gute aus diesem Spiel genommen hat und auf das Gute noch bessere Sachen draufgepackt hat. Und für mich ist tatsächlich Saltfjord eins der besonderen Spiele des Jahres. Mit seinen Stärken und Schwächen, aber auf jeden Fall mit seiner ganz großen Leidenschaft, die es bei mir auslöst. Und es hat alles, was ich brauche, das wisst ihr, einen Spielplan und Würfel. Und schon bin ich glücklich. Wie seht ihr das?
Ich vermute das auch ein bisschen zu sehr am oberen Rand der Kennerspiel-Komplexitätsskala. Also das ist auf jeden Fall schon mindestens mal an der Grenze zum Expertenspiel, zum leichteren dann, aber dennoch. Und allein die Tatsache, dass es halt eine Neuauflage ist von Santa Maria, da bin ich mir nicht genau sicher, wie das von dem Reglement im Spiel des Jahresverein da genau ist. Ich kenne aber auch Santa Maria nicht, ich weiß also gar nicht genau, wie unterschiedlich die zwei Spiele sind, aber was ich so gehört habe, scheint das eine relativ nahe Umsetzung des ursprünglichen Spiels zu sein und deswegen ist es vielleicht deswegen gar nicht wählbar sozusagen, weil es als Neuauflage einfach schon von vornherein ausscheidet. Falls dem nicht so ist, sehe ich Außenseiterchancen, weil es nämlich wirklich ein sehr tolles Spiel ist. Ich kannte Santa Maria vorher auch nicht, habe mir Saltfjord extra jetzt von dir ausgeliehen, weil es mir so gut gefallen hat. Sehr schönes Würfel-Einsatzspiel, wo man gleichzeitig mit einem Plättchenlege-Mechanismus die Würfelaktionen ausbessert. Also cooler geht's ja nicht. Richtig, richtig toll.
Ja, ich denke, ich habe es ein bisschen verpeilt. Ich habe mir gedacht, dass dieses Spiel auf Englisch war bei dir und dass es nicht verfügbar momentan ist. Ich weiß nicht, wieso hatte ich das im Kopf gehabt. Weil du oft sowas hab eigentlich.
Ja, ich habe...
So neue Sache.
Genau, ich hatte bereits die englische Variante, die habe ich mir von der Spiel 24 mitgebracht. Hat mir richtig gut gefallen. Mittlerweile ist es ja auch bei Huch erschienen und verfügbar. Daphne, in diesem Fall mache ich so wie du. Ich will einfach, dass es erwähnt wird, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu hoch vom Anspruch ist. Wobei ich tatsächlich glaube, also für mich ist es ist eine Blaupause für ein Kennerspiel. Das ist für mich also ein lupenreines Kennerspiel. Nach oben noch wahnsinnig viel Luft, um es viel komplexer zu machen. Sehr einfach, drei Aktionen. Würfel nehmen, Großgebäude machen oder Pause machen. Dazwischen wieder die Möglichkeiten. Fabian, das ist ja schon mal angedeutet. Macht die Komplexität aus, was der Grundmechanismus ist oder macht die Komplexität aus dessen, was ich daraus machen kann. In diesem Fall Ja, ist es für mich ein flammendes Plädoyer für ein Kennerspiel.
Ja, aber guck mal, die eine Aktion, die unterschlägt ja noch vier weitere Aktionen, die es dann gibt bei den Würfeln. Ne? Also nämlich Zahnrad, Dings hier, kleines Gebäude bauen und so weiter. Also da steckt schon mehr drin, als man. Also ich finde es auch sehr elegant und einfach zu lernen. Das gebe ich dir. Aber naja, guck mal, so Quacksalber, Challengers.
Ja, alles keine Kennerspiele.
Ja, ne, aber das ist halt das, was da so gewählt wird, und da ist es schon drüber. Ne? Nee, also,
wie heißt dieses andere Spiel, wo wir muss man der Welt retten?
E-Mission.
Okay. E-Mission, das war schon.
Ja, das ist eher so die Sparte, ja. Okay. Also tolles Spiel, Soldier. Was sagt denn hier? Wisst ihr übrigens, da gibt es so kleine gelbe Männchen, die man einsetzen kann. Und ich habe gelernt, dass die JD heißen. Ist das eigentlich offiziell in den Regeln so? Hattest du da was damit zu tun, JD? Oder ist das wieder so ein Quatsch von Olli?
Wenn Olli das sagt, also wer wäre ich das dagegen, was zu sagen? Also
die haben so Ölzeug an, weil die da an der Nordsee arbeiten oder wo.
Genau, die haben doch so ein Friesennetz an, so nennt man das doch, das Ölzeug, oder? Und die sehen dann halt auch noch so aus wie du, so wettergegerbt und abenteuerlustig.
Mein Papa hat noch so ein Friesennetz auf dem Dachboden, weil er ist ja Seemann gewesen. Die Norweger und wir teilen uns eine Grenze mit der Nordsee, und dann hört es auch schon auf mit den Fallen. Aber ja, wir teilen uns offensichtlich auch das Ölzeug. Ja, das sind kleine JDs, das ist richtig. Also jetzt ist es offiziell. Genauso übrigens ist es offiziell. Die Farbe bei... Hätten wir in einer anderen Folge machen müssen. Aber ganz kurz, kannst du rausschneiden. Welche Farbe hat die Farbe Lila bei euch im Spiel God Five? Wie nennt ihr die?
Wie wir die Farbe nennen?
Mhm, bei uns ist es nämlich Flieder.
Ja, Flieder. Flieder ist am ehesten, aber das spricht sich so schlecht.
Ich bin nicht so eloquent und elegant wie ihr. Das ist bei mir alles lila.
Okay, alles klar.
Lila, also ich finde es schon, das ist schon Expertenlevel, überhaupt Lila zu kennen, finde ich, was so Farben angeht. Zwischen Blau und Rot, da ist noch was dazwischen.
Ja, Farbenlehre mit Fabian. Zurück zu Saltfjord. Mag ich, habe ich auf das Spiel erklärt. Finde ich total elegant. Ich finde es aber auch für ein Kennerspiel leider zu viel. Darum habe ich es auch nicht drauf. Ich hatte auch mit mir.
Hör doch auf!
Ja, ich habe doch geguckt, und ich habe aber was anderes, Olli. Und ich glaube, das hast du auch, aber da kommen wir später erst zu.
Fünf Buchstaben. Ich sag nur fünf Buchstaben.
Fünf Buchstaben.
Fünf Buchstaben. Fünf Buchstaben habe ich auch.
Was? Ich hab das nicht. Was haben wir?
Du hast das nicht, weil du es nicht gespielt hast, glaube ich. Doch, du hast gespielt.
Och Mann. Aha.
Naja, sehen wir dann noch.
Fabian, darfst du?
Bei welchem Platz sind wir denn mittlerweile?
Wir kommen zu Platz 4.
Der ist der letzte, wo ich nichts mehr sagen darf. Danach wird der Damm brechen.
Dann bin ich, ne? Mhm. Mein Platz 4 habe ich nur einmal gespielt. Aber es reicht, hier zu kommen. Ich spreche von The Druids of Edora. Ich fand es in der Zeit, das war ein bisschen zu lernen, aber ich fand es trotzdem, dass es etwas Besonderes auch bei dem Spiel. Ja, es war cool. Ich habe nicht so viele Worte für das Spiel, weil ich wirklich nur Amo gespielt habe, aber es hat immer noch in meinem Kopf geblieben.
Mir hat das auch sehr gut gefallen.
Ich hab's.
Nee, ich wollte doch nur sagen, du hast es doch auch schon gespielt.
Ja, ich hab's auch schon gespielt. Und nicht nur einmal. Und es ist wirklich ein Stefan Feld, wie im Buche steht, aber einer von denen, die sich nicht so bestrafend anfühlen. Also man würfelt diese Würfel einmal, wenn ich mich recht erinnere. Also ich habe es dreimal gespielt. Das muss ich dazu sagen. Allerdings fand ich das so gut, dass ich sagen würde, ja, das schafft es definitiv, oder zumindest auf die Liste. Weil es stimmt einfach alles an diesem Spiel. Ich finde es nicht von der, also wir waren ja gerade bei Saltfjord, ich fand es von der Komplexität nicht so hoch wie Saltfjord. Da finde ich Saltfjord ein größeres Brett. Und du musst es erst einmal lernen, ich muss gerade überlegen, genau, also weil du ganz viele Aktionen ja hast, die du machen kannst. Aber dann spielt sich das total lockerflockig weg, finde ich. Du warst gerade eingefroren.
Ja, für ein Spiel dieser Komplexität finde ich auch, dass es extrem Tempo aufnimmt. Und Daphne, bei mir ist es auch der Platz 4. Und ich bin wieder so froh, dass es ein Spiel geschafft hat, eben von Alea auch nochmal reinzukommen, das auch nochmal so toll aussieht und so tolles Material hat. Ich habe viel an den Druiden von Edora zu kritisieren, aber am Schluss macht es mir immer noch Spaß. Was ich zum Beispiel kritisieren möchte, ist, dass es Ewigkeiten braucht, bis man es erklärt hat, weil du brauchst tatsächlich die Information über alle Aktionen, die du auslöst, wenn du mit deinen Druiden irgendwo landest. Dann hast du noch diese unglaublich vielen Arten zu punkten. Aber wenn du das dann erstmal verinnerlicht hast und es dann losgegangen ist, dann ist es eigentlich ein No-Brainer, weil du weißt ganz genau, was du machst. Bewege deinen Druiden, löse die Aktion aus, der Würfel kostet, du musst das alles bezahlen. Und wenn du es nicht bezahlen kannst, dann rufst du Druide in Nöten und machst die Hände zu einem Dach über den Kopf. Und das ist halt auch ein Spiel, also das hat bei mir mega gezündet. Und es ist eins von den Spielen, also Die mag ich auch zu erklären, die mag ich es anderen Leuten beizubringen und diese Rewood-Würfel in den Händen zu haben mit dieser wunderbaren türkisfarbenen und lilafarbenen Sachen und diese Blumen, die ich managen darf. Also diese Druiden und das Druidenthema, also das hat mich total gekriegt und für mich ist es eins der herausragenden Spiele im Bereich der Kennerspiele. Und da bin ich sogar der Meinung, dass es ein bisschen höher ist als Saltfjord. Aber das sind ja auch diese subjektiven Meinungen und Einschätzungen. Auf jeden Fall finde ich gut, Daphne, dass du es gewählt hast.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das war jetzt bei euch allen dreien auf der Liste?
Bei ja, DJD auch? Bei mir wäre es auch die vier gewesen, ja.
Wow, dreimal ja, der vierte Platz.
Krass. Ich habe es gar nicht drauf. Ich habe darüber nachgedacht, aber das war für mich auch zu drüber schon von der Komplexität gefühlt. Aber also, ich bin ja immer dafür, mal den Leuten ein bisschen mehr zuzutrauen. Also ich finde nicht, dass das nicht ein Kennerspiel sein könnte, sondern dass es wahrscheinlich keins wird, weil es zu drüber ist. Aber schön wäre es, weil es ein tolles Spiel. Gefällt mir sehr.
Dann hatten wir aber JDs Platz 4 und Daphnes Platz 4 und Ollis Platz 4 und endlich darf Fabian wieder an diesem Austausch dran teilnehmen.
Und ich habe jetzt 5 Buchstaben für euch.
Ki.
Li.
Genau. Da kommt er ein bisschen spät mit seinem orgastischen Ah.
Genau, das ist mein Platz 3.
Das ist Norddeutsch.
Das heißt, ich vermute, dass das nominiert wird, sozusagen. Weil das ist für mich die Blaupause für ein Kennerspiel, tatsächlich. Das ist genau das Komplexitätslevel, auf dem ich so ein Kennerspiel sehe. Und zwar auch schon eher ein gehobeneres Kennerspiel, also im gemessen an dem, was so als Kennerspiel ausgezeichnet wird. Das ist jetzt schon ein bisschen über Challengers wieder und über Quacksalber, aber nicht viel. Genau das richtige Maß. Es ist schnell gelernt, schnell gespielt, macht einiges frisch und neu. Es hat so ein, ich habe es auch nur einmal gespielt, muss ich dazu sagen, aber da hat es mich schon sehr positiv beeindruckt. Und vor allem habe ich sehr viel Positives im weiteren Verlauf darüber gehört. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das genau das ist, nachdem die Jury Ausschau hält. Oder was meint ihr? Ich meine, Olli und JD habt es ja offensichtlich auch, oder nicht?
Ja, da lasse ich JD mal ein bisschen sprechen, denn der hatte ja den Lars Eresmann, den Macher des Spiels, vor kurzem vor Mikro.
Ein Erstlingswerk ist das auch noch, ne? Genau.
Genau. JD, vielleicht kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Aber natürlich. Also, im Interview hat er mir einmal erzählt, wie es zu diesem Spiel gekommen ist. Er ist ja selber Kieler und das Spiel ist ja thematisch ein bisschen angelehnt an den Bau des Vorgängers des Nordostseekanals. Genau, es hat im Prinzip alles, was es braucht, um ein gutes Kennerspiel zu sein. Es kommt mit also ganz vielen Multi-Use-Cards aus und der Mechanismus, wie die ausgewählt werden. Olli, kannst du denn da was zu sagen?
Ja, also ist total klasse, denn diese Karten mit ihrem Multi-Use-Charakter, die liegen vor dir, aber wenn du sie haben willst, dann musst du dir erstmal Schlüssel organisiert haben. Und wenn du diese Schlüssel nicht hast, dann musst du dafür bezahlen. Und das sind harte Entscheidungen, die auf diesem Niveau des Kennerspiels so sind, was man sich dann jetzt nimmt. Oder auch die Frage, ob ich das dem Fabian liegen lasse, weil der giert dann auch natürlich drauf, denn jede Karte, die ich kriege, bekommt eine oder macht mir eine Verbesserung.
Ja, und man hat so ein schönes Engine-Building nach und nach, ne? Man kann sich dann, ich habe ja nur eine Partie gespielt, aber ich habe in der schon gemerkt, ah, guck mal, ich könnte aber auch auf was ganz anderes gehen nächstes Mal. Und sowas mag ich natürlich auch immer sehr gerne, wenn man quasi dadurch Wiederspielreiz schafft.
Ja, so wie Fabi, ich habe auch nur einmal gespielt und leider in dem Tag vorher, dass ich das gespielt habe, habe ich ungefähr nur 2 Stunden geschlafen und habe ich gar nichts von dem Spiel kapiert. Und bis heute, ich weiß nur, wie die Kurve aussieht, aber ich habe gar keine Ahnung, was ich in dem Spiel gemacht habe. Ich hatte so 500 Mal Nico gefragt, was? Hä? Was? Ich habe wirklich gar nichts kapiert, aber das liegt nicht am Spiel, es liegt an mich.
Ist auch ein Spiel, das mit jeder Partie interessanter wird, weil du besser weißt, was du tun möchtest. Und machen wir uns nichts vor, die Tatsache, dass dein Frachtschiff von links nach rechts einmal durchfährt und Waren auflädt und dann wieder zurückfährt, das ist einfach so schlicht als Mechanik, aber so geil. Und dann kannst du dann noch so diese Anlaufstellen verbessern und dann kommt dann noch mehr rein. Ah, geil.
Und aber auch gutes Design vom Material und wie man das dann macht, weil das lässt sich das so gut verstehen, was da passiert auch. Ne? Also es ist nicht einfach nur, keine Ahnung, eine Leiste oder irgendwelche Symbole, die man sammelt, sondern da fährt halt dieses Schiff über die Dinger drüber, je nachdem, wie ich sie reingelegt habe, diese Karten. Und ich kriege meine Boni. Also es ist einfach rundum gut durchdacht auch das Produkt. Nicht nur das Spiel an sich, sondern auch, wie es gemacht wurde, also die Materialien und so.
Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Fabian, dann war das dein Platz 3 und damit sind wir schon im Bereich der Treppchen beziehungsweise der Spiele, von denen wir glauben, dass sie nominiert werden als Kandidat für Spiel des Jahres.
Ich habe Angst.
Ja, dann komm, lass uns über deine Ängste reden, Daphne, hau raus.
Ja, dieses Spiel ist so komisch, die Thema hier. Und habe ich wirklich gedacht, hä, was? Und ich spreche von Moon Colony Blood Bath. Ich sehe hier, dass der JD sich freue. Du auch, Fabi?
Ja, war mein Platz 6.
Ja, ich finde, dieses Spiel bringt was Besonderes auf den Tisch. Die haben sich wirklich getraut mit dem Thema hier, finde ich. Und wieso nicht? Ich will auch sehr gerne was Neues spielen, egal was ist. Und ich finde hier, es ist nicht so schwer, in dem Spiel reinzukommen. Vor allem, wenn du die Sprache kennst. Ich habe das auf Deutsch gelernt. Und dann am Anfang, hä, was, muss ich das hier alles lesen? Aber wenn du das alles verstehen kannst, das ist eigentlich ziemlich flotti, karotti.
Nie war gemeinsames Scheitern so schön. Also Moon Colony Blood Bath ist, fand ich, ein bitterböses Meisterwerk an Spielen. Es ist erstmal ein Deckbauspiel, so vom Grundprinzip her. Also erstmal verlieren wir alle Menschen. So, und wer als letzter keine Menschen, also die meisten Menschen hat, weil wenn einer keine Menschen mehr hat, wird, glaube ich, das Spielende ausgelöst, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Allein das finde ich schon großartig. Es ist ziemlich vom Stil her an die 50er, an die Science Fiction der 50er, 60er Jahre angelehnt. Auch das ist spricht mich total an. Es sind einige.
So ein bisschen Fallout-Vibes, finde ich.
Genau, auch, ne? Genau. So ein bisschen Fallout-Vibes gab es da. Ja, ich finde es einfach unfassbar großartig. Es gibt auch diese Twists, wenn ich mich recht erinnere, die du dann auch mit reinmischst. Man kann sich dann eigene Vorteile reinmischen. Die müssen aber auch gut getimed sein. Das muss man auch dazu sagen, weil wenn du es zu spät machst, dann bist du halt sehr schnell viele Menschen los. Ja, großartig. Also bitterböse, sarkastisch. Und es ist mal was anderes. Also es ist ja auch von
Donald X. Vaccarino.
Genau, Vaccarino, genau. Der auch Dominion gemacht hat, quasi so Godfather of Deckbuilding Games. Und der hat das Ganze mal so ein bisschen von hinten aufgezäumt, das Pferd. Und ist das erste Mal, finde ich, auch schwierig zu erklären. Aber dann läuft es, finde ich.
Und ich finde, eine Stärke des Spiels ist gerade, dass es nicht schwer zu erklären ist oder zumindest mal nicht schwer zu verstehen. Denn du weißt halt, wir drehen Karten um. Die Karte sagt dir halt ganz genau, was du machen möchtest. Und wenn du dann irgendwann an der Reihe bist, die Aktionen zu machen, dann machst du halt deine Aktion, überlegst dir davon, was du machen möchtest. Aber dieser andauernde Bedrohungslevel, ne, Leute zu opfern und dann Gebäude zu opfern und alles reißt wieder ein und das Spielprinzip ist ja quasi auf den Kopf gestellt. Du weißt ganz genau, dass du scheitern wirst und du guckst halt nur, dass du besser scheiterst als die anderen. Das ist erfrischend, das ist gut. Hat allerdings bei mir nicht gereicht, dass ich also häufig die Lust gehabt habe, das Spiel zu spielen, sondern bei mir ist es bei wenigen Partien geblieben. Und deswegen war es für mich kein Kandidat auf diese Liste, weil ich irgendwie so diesen Faktor vermisst habe, meine Neugierde zu befriedigen. Also meine ursprüngliche Neugierde war befriedigt, alles klar, ich weiß, was passiert. Aber so dieses Gefühl, naja, jetzt möchte ich besser werden oder sowas, das hat sich bei mir nicht eingestellt, weil ich sowieso weiß, hey, hinten kackt die Ente und die Roboter gewinnen.
Also ich finde, das Tolle an dem Spiel ist, dass es, wie ich weiß nicht mehr, wer gerade die Formulierung benutzt hat, aber das Pferd von hinten aufsäumen, das trifft es ganz gut. Aber gleich auf zwei Arten, nämlich erstens macht es etwas Untypisches, nämlich wir versuchen nicht etwas aufzubauen oder möglichst viele Punkte zu machen, sondern wir versuchen einfach am längsten nicht zu sterben sozusagen, am längsten noch was übrig zu haben. Das gibt ist nicht das erste Mal, dass das jemand macht. Ne? Also Galaxy Trucker oder so Sachen, die haben das auch schon gemacht, aber es ist trotzdem nicht so verbreitet. Und das zweite ist, wir machen Deckbuilding, aber wir machen alle Deckbuilding in einem gemeinsamen Stapel. Auch das gab es zwar vorher schon, aber in Kombination, diese zwei Sachen, das fühlt sich einfach frisch an, finde ich. Und dann dieses, weil die Handkarten, die ich ja selber noch habe, das ist dann kein Deckbuilding, sondern einfach, ja, wir spielen halt Karten aus, ein Tableau-Building mit ein bisschen Engine-Building dabei quasi, ne? Also, weil so kann ich ja nach und nach ein bisschen meine Aktion verbessern oder mich vor bestimmten Gefahren, die uns da immer wieder begegnen, durch dieses Deck vielleicht schützen oder so. Und so ergibt sich jedes Mal wieder eine andere Engine, aber auch das fühlt sich anders an, das Engine-Building, weil ich baue mir nicht eine Engine auf und die wird dann besser und besser und besser und dann am Schluss versuche ich am meisten produziert zu haben oder so, sondern ich baue mir eine Engine auf und muss mich dann dauernd entscheiden, ach, welche Schraube kicke ich denn jetzt als erstes raus aus meiner Engine und welches, was kann ich denn aufgeben? Und so wird meine Engine kurz besser und dann aber immer wieder schlechter und schlechter und schlechter und ich muss mich da möglichst gute Entscheidungen treffen und deswegen finde ich es tatsächlich auch, was den Wiederspielreiz angeht, ging mir das ein bisschen anders als dir, Olli. Ich habe Lust, da noch andere Verläufe zu sehen jedes Mal, weil auch die Twists, die drin sind, jedes Mal andere sind, die Roboter, die zufällig reingemischt werden, sind jedes Mal andere. So bleibt das einfach auch ein bisschen frisch, auch wenn natürlich der Spielablauf immer sehr gleich ist. Ja, aber auch, und das Thema, wie geil wäre es denn bitte, wenn da jetzt überall im Thalia und im Müller Kennerspiel des Jahres Moon Colony Bloodbath steht. Das fände ich so geil, weil da wird sich was getraut. Das ist komplett drüber, das Thema, aber witzig. Und ja, also das finde ich einfach schön und lustig und auch wirklich innovativ. Ich glaube, bei den Golden Geek Awards ist es auch in der Kategorie innovative Spiele gerade nominiert. Zu Recht, finde ich.
Dann kommen wir nochmal bei JD an unserer Reihenfolge.
Sind wir dann bei Platz Nummer 3? Ja, ne? Okay, wir bleiben bei Gewässern. Allerdings jetzt nicht künstlich hergestellte, sondern bei goldenen Flüssen. Auf meinem Platz 3 habe ich der goldene Fluss.
Ding, ding, ding. War bei mir die 4.
Ah, wunderbar. Ich liebe dieses Spiel, weil es ist so eins dieser cozy, wie sagt man, cozy-Kennerspiele, weil es sich so schön, also es plätschert so schön vor sich hin. Du hast unterschiedliche Aktionsmöglichkeiten. Du hast erst diese Gunstphase. Also wir haben all diesen Fluss, ne? Da haben wir so Schiffe. Da kann man Würfel manipulieren. Dann hast du die Aktionsphase, wo du verschiedene Aktionen machen kannst. Du kannst, ich glaube, Kunden beliefern. Dann kannst du die Aktionen wählen, die auf diesem jeweils an diesem Flusshäfen sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Naja, und dann spielen wir die Runden so vor uns hin, weil du kannst die Züge schon relativ gut planen. Und am Ende des Spiels, das gefällt mir auch gut, ist die Wertung total schnell gemacht. Also du hast ja nicht irgendwie für 1000 Sachen gibt es noch 35.000 Punkte, sondern ich glaube, das sind 4 oder 5 Sachen, für die du Punkte bekommst und das war's. Und dann, wer am meisten Punkte hat, am Ende gewinnt das Spiel. Und das ist für mich die Schablone, die Blaupause eines guten Kennerspiels, auch ein Kennerspiel des Jahres. So, jetzt habe ich das mal in den Raum geworfen.
Ja, ich habe ja schon gesagt, es war mein Platz 4. Auch hier habe ich nur eine einzige Partie gehabt und die fand ich persönlich gut, aber es hat mich jetzt nicht so angefixt, dass ich mir das dann selber besorgt hätte danach. Ich sehe aber seitdem, immer wenn ich dazu eine Podcast-Folge gehört habe oder auch in der Spielbox den Artikel gelesen habe oder so, immer, dass die Leute Dinge daran loben, bei denen ich mir dann jedes Mal denke, ach stimmt, ja, das war schon cool. Ja, das war schon cool. Und deswegen frage ich mich, warum ich mir das eigentlich bisher noch nicht zugelegt habe, weil wenn ich mich dran erinnere, finde ich es immer cooler, als ich es anscheinend an dem Abend fand. Aber das war so ein typischer Abend, wo man irgendwie 10 Spiele gespielt hat. Und da ist dann manchmal einfach auch so die Luft raus, bisschen, was die Aufnahmekapazität angeht. Deswegen freue ich mich schon darauf, das demnächst mal wieder irgendwo mitzuspielen. Ich habe aber auch mir damals, als ich es gespielt habe, direkt gedacht, Alter, genau, das ist genau sowas, wie so ein Kennerspiel des Jahres normalerweise sein könnte. Also zum Beispiel, es hat mich ein bisschen an Iki erinnert, von der Art und Weise, wie so die Runden laufen, aber ein bisschen weniger komplex als Iki. Und Iki war damals ja auch nominiert. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass diesmal am Goldenen Fluss darauf landet.
Ich war leider nicht auf in diesem Fluss. Nee, ich habe noch nie das Spiel gespielt, aber habe schon oft davon gehört.
JD, du hast angedeutet, dass die Downtime total überschaubar ist. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich als letzte Aktion in meinem Zug den Würfel würfle und dann schon planen kann, was ich mit dem Würfelergebnis in der nächsten Runde mache. Eine absolute Stärke dieses Spiels. Und Ich kann es dir jetzt ja sagen. Am Goldenen Fluss ist meine 1. Du hast es gesagt, Blaupause für ein Kennerspiel des Jahres Titel. Und das ist es für mich. Und dann kommt noch dieses unglaublich brutale, schöne Spielmaterial dazu mit den illustrierten Karten, den Schiffen, die alle unterschiedlich sind, diesen Häfen, die man einbaut und diese goldverzierten Stellen im Spielplan. Und alles ist schöner mit goldverzierten Stellen in einem Spielplan. Und für mich ist das auch, und das möchte ich jetzt an dieser Stelle sagen, am Goldenen Fluss Kennerspiel des Jahres 2026 wegen seiner leichten Zugänglichkeit. Und du hast es eine Stunde zehn oder sowas, dann ist es auch schon fertig. Und das ist geil. Dann darf ich euch noch sagen, dass ich mit meinem dritten Platz so ein bisschen gehadert habe, denn eigentlich hätte ich das ganz klar im Familienspielsektor eingearbeitet, aber die allgemeine Diskussion drängt dieses Spiel immer wieder hoch zum Kennerspiel. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, was ihr gleich zu meinem Platz Rebirth sagen werdet. Das Spiel, bei dem man ein postapokalyptisches Schottland wieder mit Farmen und mit Energie aufbaut, um noch Punkte über Städte und Siedlungen zu bekommen und zwischendurch sich noch an Klöster und an Burgen anzeckt, um damit auch noch Punkte zu machen.
So, jetzt ist die Katze aus dem Sarg, oder?
Ja. Bei dir auch. Bei mir auch. Also ja. Jetzt ging es uns so wie dir gerade. Das ist nämlich, also ich habe mir schon gedacht, dass das bei dir auch drauf ist, Daphne. Das ist ja nämlich unsere Eins.
Meine jeweils. Auch!
Oh mein Deine Gott. Auch? Ja. Wieso war denn da kein Hinweis? Johnny, das kostet aber mindestens ein Bier nächstes Mal, wenn wir uns sehen. Ja gut, also Rebirth, was sollen wir jetzt zuerst sagen? Du hast gerade gesagt, es ist aus deiner Sicht wäre es eher ein Familienspiel. Das habe ich mir auch gedacht am Anfang, weil ich ziehe ein Plättchen, lege es irgendwo hin. Ist eigentlich mal easy. Das Problem ist, und das ist mir aufgefallen, ich habe es mit einem Jurymitglied gespielt. Ich sage jetzt nicht wer, weil ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist, aber ich habe das Spiel erklärt und während der Erklärung schon kam der Kommentar, okay, das ist auf jeden Fall kein Familienspiel mehr. Das ist auf jeden Fall Kennerspiel. Und zwar ging es um den Punkt, wie die Wertungen funktionieren, vor allem wenn es um Gleichstände geht. Weil da wird das schon relativ fummelig. Ne? Zum Beispiel bei Gleichständen fällt immer der als letztes legt. Aber wenn es Gleichstände sind und da sind diese Dorfplättchen mit beteiligt, dann verliert der mit den Dorfplättchen, der mehr von denen halt, weil die sind weniger wert. Wenn wir Gleichstände wenn ein Dorf abgeschlossen wird, dann verliert der als letztes legt. Wenn es noch weitere Gleichstände gibt danach, dann geht's im Uhrzeigersinn. Und all diese Sonderregelungen haben dazu geführt, dass der Kommentar dieses Jurymitglieds dann eben war, also dass, wenn das einer sich selber erarbeiten soll, dann muss der schon ein paar Spiele gespielt haben, sozusagen vorher. Und deswegen habe ich es jetzt hier quasi mit CIA-artigen Insider-Informationen mir gedacht, dann packe ich es auf die Kennerspielliste. Die Rückseite würde ich auf jeden Fall als Kennerspiel einordnen, ne, Irland. Aber die Schottland-Seite ist genauso wieder an der Grenze. Also das Spiel an sich ist dann sehr fluffig, aber ich weiß nicht, wie gut man es sich eben alleine erarbeiten kann, wegen dieser bisschen komplexeren Wertungsregeln. Aber unabhängig davon ist das ein mega, ultra, super geiles Spiel, weil es so elegant und runtergebrochen ist und so schön konfrontativ auf so einer schnellen Ebene ist. Also ich habe das Gefühl, man ist die ganze Zeit dran, selbst wenn man es zu viert spielt. Es macht Spaß, man muss sich denken, oh fuck, jetzt hat der da drüben schon die fünfte Energieanlage hingelegt, eigentlich muss ich den mal stoppen, aber wenn ich mich darum jetzt kümmere, dann nimmt mir gleich JD hier drüben die Burg weg, was mache ich denn jetzt lieber? Außerdem sagt meine Missionskarte mir noch, dass ich dort und dort mich an die Häfen legen soll oder so. Und also ich finde mega geil, es macht mir immer wieder Spaß, es sieht sehr schön aus, es hat tolles Material und ist für mich der Top-Favorit auf eine Nominierung dieses Jahr.
Ja, ich habe genug darüber dieses Spiel erzählt. Es ist einfach tipptopp von alles. Alles in der Spiel ist toll. Außer natürlich so ein paar Regelsachen dort. Außer das, ich finde das Spiel perfekt.
Ich finde die Burgen so fummelig. Und ich hatte das, Olli, ich bin immer noch der Auffassung, als wir deine Version gespielt haben, die Burgen waren größer. Aber das kann auch nur meine Wahrnehmung sein.
Die Burgen oder die Kathedralen? Welches von beiden?
Die Burgen.
Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Ab und zu ist mal so eine Kathedrale umgekippt. Also so ein Stapel aus Kathedralenplättchen. Aber
Ich glaube, ich muss an dieser Stelle Johnny ein bisschen verteidigen, denn wenn ich nochmal genau auf mein Dokument gucke, dann hat er mir hier geschrieben, Olli, sag mal nichts zu Rebirth.
Ja, dann gibst du das Bier aus.
Dann gebe ich das Bier aus, gar kein Problem. Da habe ich übrigens einen leckeren, leckeren Bierempfehlung aus Ladenburg. Wer den Tobias kennt, der wird wissen, dass es da eine kleine private Brauerei gibt, die wahnsinnig leckeres Bier machen. Deswegen ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und das mit dem Bier, das nehme ich auf mich. Und dann rennen wir doch noch schnell zu Platz 2, was ja eigentlich jetzt der Platz 1 ist, weil es die große Überraschung noch wird.
Genau, also mein Platz 1, der ist ja klar jetzt schon weg. Ich habe noch meinen Platz 2 übrig. Und da ging es mir eigentlich so wie dir, Olli, dass ich das, oder nee, sagen wir es mal so, ich habe von Anfang an mir gedacht, das wird auf jeden Fall nominiert und wahrscheinlich als Kennerspiel. Ich finde, aber ich habe ja vorhin schon mal so angedeutet, ich finde immer, man könnte den Leuten mal anfangen, ein bisschen mehr zuzutrauen wieder. Es muss nicht immer nur das Allereinfachste vom Einfachsten sein. Früher wurden auch Catan und El Grande Spiel des Jahres und die Leute haben das auch gespielt. Ich hätte das, sowas wie das hier wäre für mich eigentlich ein sehr gutes Spiel des Jahres gewesen. Aber ich glaube, dadurch, dass es doch relativ viele Regeln hat, je nachdem, welche zwei Charaktere man zusammenmixt in Tag Team, dass das dazu führt, dass es als Kennerspiel eingestuft wird, weil es, ja, ich muss mich eben dauernd wieder neu informieren, was, wie geht der Charakter jetzt, wie geht der Charakter jetzt, und bis man da mal drin ist und alle Charaktere kann, dauert's ein bisschen. Das Spiel an sich ist dann denkbar einfach. Ich mische zwei Decks zusammen, habe am Anfang nur zwei Karten, wir decken die im Auto-Battler-System auf und irgendwie, was passiert dann? Und dann füge ich für die nächste Runde eine Karte irgendwo in mein Deck rein. Es wird noch nicht mal gemischt, sondern es geht einfach weiter. Und ich muss mir dann so ein bisschen merken, an welcher Stelle war welcher Effekt und wo spiele ich meine neue Karte hin und so weiter. Genau, aber das hat hier uns beiden sehr viel Spaß gemacht. Irgendwann dann, wer unsere Rätsi-Folge dazu gehört hat, weiß, dass es am Anfang dachten wir uns, hey, was soll der Scheiß denn? Aber nachdem wir dann ein paar verschiedene Charakterkombis ausprobiert haben, hatten wir so einen kleinen Suchtfaktor tatsächlich doch gespürt dann und haben das sehr viel gespielt. Und ich glaube, das wäre ein tolles Kennerspiel oder Spiel des Jahres, mir egal. Hauptsache, es wird nominiert, weil es dieses Prinzip des Duellkartenspiels durch diese tolle Mechanik des Auto-Battlers und das Deck-Building, was oft bei Duellkartenspielen ja vorher passiert, wie Magic oder so, schön einfach jemandem, der das noch nicht kennt, transportieren kann. Oder wie seht ihr das?
Ich habe Tag Team auf der 7. Ich mag auch dieses Herumexperimentieren mit den Charakteren. Ich mag es, wie die zueinander sind. Ich finde an zwei, drei Charakteren, wenn ich mich recht erinnere, ziemlich unbalanciert, weil die dann doch der eine wesentlich stärker ist als der andere, aber das ist wirklich jammern auf sehr hohem Niveau. Bis dann, du deckst die Karten gleichzeitig auf, zack, guckst, ne, alles klar, handelst die Karten ab und ja, und es ist auch für jeden ein Charakter dabei, wie ich finde. Also, das ist der Gothic-Typ, das ist die Anime-Frau, das ist, also das ist wirklich von in der Popkultur einmal so.
Ist noch dabei.
So, ein popkulturelles Pop-Pourri.
Ja, bisschen Western.
So. Ja, genau. Von daher, ja, also ich würde mich auch freuen, wenn es auf einen der Listen ist, auf jeden Fall. Olli.
Ja, mit Tag Team, da habe ich so meine Probleme, denn Fabian, also deine Argumentation, dass es noch im Familienspielbereich ist, das fühle ich. Und Tag Team hat bei mir immer das Problem gehabt, dass ich schon ein Spiel hatte, das mir diese Auswahl an diversen Charakteren angeboten hat, die alle etwas anderes können. Und da hatte ich dann halt mit Dice Throne ganz viel Spaß. Und ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wenn ich Tag Team gespielt habe, an Dice Throne zu denken. Und deswegen hätte ich es persönlich im Familienspielbereich eingeordnet und dann allerdings auch bei so einem Spiel, das mir nicht so viel gegeben hätte wie ein anderes. Deswegen ist es bei mir vollkommen aus dem Radar raus, aber das taucht immer wieder auf. Und ich kann mir durchaus vorstellen, ich meine, ihr habt ja gut dafür argumentiert, dass es eine Rolle spielen wird. Aber tatsächlich bin ich da gar nicht so dieser Repräsentant, der die Stärken und die Feinheiten des Spiels für sich so kennengelernt hat.
Ja, das war bei mir, ich hätte das mehr in der Familienspiele gehabt und das hat nicht meine Liste gemacht.
Okay, das war dann mein Platz 2 Tag Team. Dann darfst du, Daphne, noch deinen Platz 2.
Ja, mein Platz 2, gibt es schon eine Experte-Variante davon. Und jetzt die Variante, die ich habe, hätte vielleicht die Kernespiele sein können. Und ich spreche von Art und Garten.
Aha, da ist es. Das war nämlich mein Platz 5.
Ajo, der Spiele ist perfekt. für mich auch. Ich habe zu viele perfekte Spiele, aber dieses Spiel, ich war nicht so großer Fan von Aschenova, weil das mir ein bisschen zu viel ist mit die Karte lesen und so weiter. Und das ist hier für mich alles halbiert. Und deswegen denke ich, es kann eine gute Kandidatin sein.
Ja, das glaube ich auch. Bei mir ist es auch Platz 2. Und Daphne, ich bin da ganz bei dir. Also allein schon der Ansatz, dass man ja sagt, es ist Arche Nova runtergebrochen auf ein Kennerspielniveau, ist schon Rechtfertigung genug, dass es da erscheint. Gleichzeitig allerdings vielleicht auch die größte Schwierigkeit, zu sagen, es ist Arche Nova runtergebrochen, denn das ist es nicht. Es ist ein ganz eigenständiges Spiel, es ist ein tolles Plättchenlegespiel. Unter diesem Aspekt muss man es kennenlernen und bewerten. Und dann hast du wirklich ein Plättchenlegespiel auf Kennerniveau, das sich einer Symbolik bedient, die du auch in einem anderen Spiel aus dieser Reihe kennst. Und für mich ist das ein wunderbarer Zeitvertreib, den ich sehr gerne mag. Allerdings nicht in Vollbesetzung, sondern auch am liebsten zu zweit oder auch gerne zu dritt. Und deswegen ist Artengarten auch mein Platz 2 gewesen. Und ich habe da durchaus auch so ein bisschen die Erwartung, dass das Spiel vielleicht so ein bisschen von dem Fame abbekommt, was der große Bruder damals hatte, aber nicht im Bereich Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres ausschütten konnte, weil es eben drüber ist vom Anspruch. Und JD, du so?
Ich habe Artengarten 3-mal gespielt. Einmal in der 5er-Besetzung, einmal in der 4er-Besetzung und einmal in der 3er-Besetzung. Und ich fand es alle 3-mal. Es war die Downtime aus der Hölle. Es mag auch an den Gruppen gelegen haben, vollkommen ohne Frage, aber es hat einfach ewig gedauert. Es hat mir keinen Spaß gemacht und dann ist ein Spiel für mich auch sehr, sehr schnell durch.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also man muss da schon ein bisschen zackiger unterwegs sein. Wir haben das oft zu dritt gespielt mit einer relativ zügigen Gruppe, dann war das vollkommen in Ordnung. Zu fünf, da kannst du ja sogar zu fünf spielen, das würde ich nie machen. Aber ich habe auch zum Beispiel einmal eine Partie gehabt, erst Partie für diese andere Person. Liebe Grüße, er weiß, was er gemeint ist. Sie hat 3 Stunden gedauert, zu zweit. 3 Stunden hatten wir. Aber das war auch natürlich auch ein Extremfall und nicht die Schuld des Spiels in dem Fall. Aber das Ding, ich glaube, dass Artengarten vielleicht auch eine Spur drüber sein könnte. Und deswegen vielleicht, wenn es denn berücksichtigt wird, nur empfohlen, aber nicht nominiert wird. Denn, Olli, du hast das gerade schon angedeutet, ich kann mich nicht gut mehr in die Situation hineinversetzen, weil ich eben Arche Nova schon kenne. Und dann konnte ich dieses Spiel lernen und kannte die Symbolik schon, habe mich da relativ schnell zu Hause gefühlt. Aber wenn ich das jetzt als Kennerspiel kaufe und habe eben Arche Nova nicht gespielt, weil ich eben erstmal jetzt gerade aus der Spiel des Jahres-Kategorie mich wage, den nächsten Schritt zu machen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das ziemlich hart überfordernd sein könnte, weil da ja schon eine ganz schöne Flut an Symbolen auf dich wartet. Auch die Aktionsauswahl über diesen Kartenfluss da unten, das ist ja auch was nicht so leicht zu verstehen ist, wenn man es nicht schon aus Arche Nova kennt, weil dann ist es sogar runtergebrochen. Und deswegen habe ich es auch mit hier drin, weil ich glaube, es ist ein außergewöhnliches Spiel, das durchaus berücksichtigt werden könnte. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es eben aufgrund seiner Komplexität dann doch eher nur empfohlen wird, als nominiert zu werden.
Ja, das waren die Für und Wider für Artengarten. Damit haben wir doch alle unsere Liste durch, oder?
Also ich habe nichts mehr.
Denn ihr hattet auf Platz 1 Rebirth und ich hatte auf Platz 1 am Goldenen Fluss. Ja, und damit haben wir unsere Listen abgearbeitet.
Vielleicht könnten wir, das haben wir gerade in der anderen Folge nicht gemacht, aber vielleicht könnten wir jetzt nochmal jeder unsere Top 3 wiederholen, dass man jeder nochmal so ein Paket quasi vorstellt, was wir auf der Nominierungsliste sehen. JD, willst du vielleicht
tatsächlich mal nochmal Platz 2.
Ah, dann hau doch den doch mal raus.
Okay, und da widerspreche ich mich gerade selbst, weil Olli wird jetzt sagen, ja, aber Saltfjord war dir aber jetzt aber gar nicht so genug. Ich habe Tea Garden mit drauf, weil ich Tea Garden einfach großartig finde, aber ich widerspreche mir jetzt selbst, wenn ich sage, okay, das ist natürlich schon ein Brett, aber Tea Garden finde ich einfach ein rundum gelungenes Spiel an sich. So es dauert auch noch länger, allerdings ist die Downtime, finde ich, nicht so schlimm wie bei Artengarten. Da bin ich echt gebrannt, so ein bisschen. Die Aktionen, die du hast, du baust entweder Teegarten an, du kannst Aktionskarten kaufen, es gibt diese Karawanenkarten, da kannst du Teeblätter wiederum eintauschen in Boni unterschiedlicher Natur. Du kannst das Tee fermentieren, das mal heißt, du kannst sie besser machen, die bleiben dann auch da, wo sie sind. Sonst werden die halt von Runde zu Runde schlechter. Du kannst aber zusätzlich Teeblätter ernten. Mit diesen Teeblättern kannst du wiederum auch Aktionen machen. Und das ist so schön ineinander verzahnt alles. Dann gibt's noch einen Fluss. Das ist auch irgendwie so ein Ding bei Kennerspielen. Kennerspiel ohne Fluss ist halt auch kein Kennerspiel. Wissen wir mittlerweile alle. Wo du auch nochmal Boni kriegen kannst und so weiter und so fort. Das ist so toll. Und das ist so belohnt. Es ist einfach immer wieder belohnt. Und das ist, macht so viel Spaß. Und es sind also immer so 2 Stunden, die du spielst. Also da kannst du auch ruhig mit 4 Leuten spielen. Das ist, da habe ich beste Erfahrung mitgemacht. Aber ich würde Olli recht geben, wenn er sagen würde, ja, aber Soulstone ist ja vom Einstieg wesentlich einfacher. Ja, das stimmt. So, aber trotzdem fand ich, dass das nochmal Erwähnung. Da bin ich ganz bei Daphne. Ich will mal, dass wir darüber gesprochen haben. So.
Aber da ich eine persönliche Größe habe, sage ich, du darfst das.
Und ich hatte Teagarden durchaus in meiner erweiterten Liste hier drin stehen. Hab's dann nicht genommen, weil ich auch denke, dass es ein bisschen zu drüber ist, aber wer weiß, mal sehen.
Traust du dich? Überrascht. Guck mal, ich habe Galactic Cruise, Bruder.
Ja, du, Daphne. Du traust dich mehr als ich.
Out.
Gut, aber dann, nachdem wir jetzt Teagarden geklärt haben, vielleicht können wir jetzt nochmal unsere Dreierpäckchen vorlesen.
So, genau.
Unsere Treppchen.
Ja, wer mag denn anfangen?
Dann fange ich einfach mal an.
Dann fang mal an.
Meine Top 3, von denen ich denke, dass sie nominiert werden, waren also auf Platz 3 Kilia, auf Platz 2 Tag Team und auf Platz 1 Rebirth.
So, bei mir Platz 3 Moon Colony Bloodbath, Platz 2 Artengarten und der Nummer 1 auf jeder Zeit ist Rebirth.
Ich hatte auf Platz 3 den Goldenen Fluss, dann wandelte ich durch den Teegarten bei Teagarden, die übrigens die Miepel heißen, der Tiepel, nochmal Fun Fact. Und auf Platz 1 das ultimative Rebirth. Aber das muss mir keinem erzählen. Nicht wahr, Olli?
Nee, weil da euer ultimatives Rebirth bei mir auf Platz 3 ist und eigentlich ja in der Familienspielliste. Und dann habe ich auf Platz 2 Daphnes Artengarten. Und am Goldenen Fluss schippere ich entlang auf meinem Platz 1.
Damit hätten wir Rebirth und am Goldenen Fluss alle 4 in den Top 3. Ist das so?
Ich habe nicht
der Goldenen Fluss. Nee, stimmt nicht. Ich auch nicht. Was erzähl ich denn von Blödsinn? Naja gut, aber Rebirth ist bei allen in und den Top 3. Hm? Vielleicht ist das ja ein Omen.
Das ist der Mundo Colony Bluff bei jeder. Die doch.
Ich hatte noch übrigens, wir hatten in der anderen Folge haben wir noch so ein paar Honorable Mentions gedroppt am Ende. Da hätte ich auch noch 2 hier, die ich kurz erwähnen würde. Nämlich ein Deduktionsspiel, das ich richtig toll finde, und zwar Orapa oder Orapa Mine. Wo man hier diese Laserstrahlen, die dann von irgendwelchen geometrischen Formen abgelenkt werden, da deduzieren muss, was, also das ist Schiffe versenken auf Kennerspielniveau, finde ich einfach. Da würde ich mich sehr freuen, wenn das erwähnt wird. Und ich glaube, Abroad wäre auch noch so ein Kandidat, der ins Kennerspielniveau passen würde. Habt ihr noch irgendwas auf euren Listen übrig?
Nee, ich habe fast nicht geschafft, 7 zu kriegen.
Ich habe auch nichts.
Ja, mir ist es total schwer gefallen, dieses Jahr die 7 zusammenzubekommen. Der letzte Titel, den du genannt hast, Abroad, den finde ich auch noch spannend. Insbesondere, wenn es One More Time Games gelungen ist, da diese editorialen Dinge noch auszumerzen, die in der ersten Version drin waren. Das habe ich zum Beispiel sehr gerne ein paar Mal gespielt, bis dann irgendwann der Punkt war, so, jetzt reicht es. Aber offensichtlich haben sie mit diesem Reisethema da einen ganz guten Nerv getroffen, denn in der Folge von Abroad sind ja noch mindestens 2 bis 3 Spiele, Postcards und so weiter, dann auch aufgetaucht, die sich dieses Themas dann auch nochmal bemüht haben und bei denen man dann auch so Karten übereinander legen muss. Also vielleicht hatten sie da schon einen ganz guten Riecher.
Ja, schön. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen gepodcastet haben hier drüber. Das macht mir wirklich immer sehr viel Spaß. Überhaupt diese ganze Phase. Ich höre mir auch sehr gern die ganzen anderen Sachen an, aber ich mache das immer erst, nachdem wir unsere eigene Folge aufgenommen haben, und ich sitze schon auf heißen Kohlen seit 2 Wochen, weil da täglich gefühlt neue Podcast-Folgen und YouTube-Videos aufpoppen und ich dann immer schnell weggucken muss. Oder beim Beeple Discord-Server, da gibt's auch so einen ganzen Reiter, wo es nur darum geht, den habe ich seit Monaten nicht angeklickt, und ich freue mich jetzt so drauf, diesen ganzen Quatsch nachzuholen, und bin gespannt, was die Leute so gesagt haben.
Ja, da gibt's reichliches und auch Kontroverses. Und an dieser Stelle würde ich ganz gerne noch einen Werbeblock hier reinlegen für Benny Botters Spieleshow. Denn der hat sich auf seine einzigartige Brainiac-Weise mal dem Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres angenähert. Und wer Benny kennt, der weiß, dass er irgendwo zwischen Monotonie und absoluten Geistesblitzen immer in seiner Show unterwegs ist. Und diesmal war er selber wohl so begeistert von dem Thema, dass er sogar sein Intro und sein Outro vergessen hat. Lieber Benny, an dieser Stelle hier ganz liebe Grüße. Es ist eine ganz tolle Folge geworden mit ganz neuen Gedanken zum Spiel des Jahres.
Die steht auch auf meiner Liste schon, zusammen mit den Prädagogen und dem Boardcast und Better Board Games und Schieß mich tot, wer da noch alles schon, alles was veröffentlicht hat. Wir könnten vielleicht auch noch mal kurz sagen, falls jemand noch nicht die erste Folge Brett vorm Kopf gehört hat, dann kann man da auch jetzt reinhören. Die gibt's bei Better Late Than Never. Die nächste Folge, das kann ich schon spoilern, gibt's woanders, denn das wird immer so sein. Wer das Quiz-Format, das wir da eingeführt haben, gewinnt, wird immer der Host der nächsten Sendung. Hat, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Macht, glaube ich, auch Spaß zu hören. Und da dürft ihr auch gerne mal reinhören.
Unbedingt. Quizzen auf ganz, ganz hohem Niveau.
Darf ich da noch mal eine Lanze verbrechen? Ich war also hellauf begeistert. Ich habe die Folge beim Sport gehört und ich habe so mitgefiebert, dachte mir, ah ja, alles klar. Und wir haben gar nicht so schlecht abgeschnitten, Olli, aber auch gar nicht so
gut. Gell, haben wir. Ne? Oh, bravo, bravo, bravo. Cool. Ja, dann werden wir doch auch hier jetzt einfach mal den Schluss finden. Und so wie wir es in der Kennerspielfolge, in der Familienspielfolge gemacht haben, machen wir das mit einem wunderbaren Mix aus Deckel drauf.
Gut, Brett.
Und 3, 2, 1. Und denkt dran, bitte eure Top 10 und Top 7 an den Fabian zu schicken, bloß nicht an uns. Bis dann.